Ja, darf euch ganz herzlich zu unserem Predigtgottesdienst heute begrüßen. Heute wieder in Betracht der Lage des Coronavirus, wieder von den Bildschirmen. Der Predigtgottesdienst steht unter dem Thema Ermutigung. Ich frage mich, was ist Ermutigung oder was macht mir Mut, gerade in der Lage, wo wir uns jetzt befinden? Alles wird heruntergefahren, viele Einschränkungen, Verbote. Wenn ich dann so in die Natur schaue und sehe, wie es da vorwärts geht, das freut mich. Und es ist Gott, der alles vorwärts treibt und ja, wachsen lässt. Und ich bin sicher, dass wir gerade in dieser Lage auf Gott vertrauen dürfen. Und ich denke auch, dass er uns als Gemeinde wirklich in dieser Lage zusammenhält und verbindet. Und ich darf jedem wünschen, der sich auf Gott verlässt, dass er da in guten Händen ist. Und ich freue mich jetzt schon auf die Predigt und bin gespannt, was Winfried uns über das Thema Ermutigen sagen wird. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir, dass wir auch an diesem Tag in deiner Nähe sein dürfen. Wir danken dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Wir freuen uns auf die Predigt. Herr Jesus, danke, dass du uns jeden Tag Mut gibst, vorwärts zu schauen. Der Jesus, danke, dass wir in deinen Händen wirklich getragen sind. Möchte ich bitten, jetzt für die Predigt von Winfried, segne du ihn. Hab Dank dafür. Amen.
Guten Morgen allerseits an den Bildschirmen. Als wir festgestellt haben, dass die Ermutigung ein wichtiger Wert für unsere Gemeinde sein muss, da hatten wir alle noch keinen Schimmer von dem, was da mit Corona auf uns zukommt. In den Zeitungen und Nachrichten, da hört man ja zurzeit eher wenig Ermutigendes. Alle starren irgendwie wie gebannt auf die steigenden Infektionszahlen und nur selten sticht irgendwas Ermutigendes heraus aus den Nachrichten. Für manche ist es ja schon ermutigend, wenn es das hier wieder zu kaufen gibt. Trockenhefe. Ja, ist nicht mehr Klopapier der Renner, sondern das. Aber ich finde es viel ermutigender, was die Italiener gemacht haben, dass sie von ihren Balkonen singen und gemeinsam Musik machen, obwohl jeder gerade isoliert in seiner Wohnung ist. Mich ermutigt auch der Humor, den da manche aufbringen. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. In der Zeitung wurde davon berichtet, dass Dortmunder Bäcker einen Klopapierrollenkuchen gebacken haben und der findet reißenden Absatz. Ich glaube nicht, dass sie damit den Ernst der Lage in Frage stellen wollen. Es ist eine ermutigende Art, auch mit diesem Thema umzugehen. Vor allen Dingen ermutigt mich, dass das Leben alter und schwacher Leute ganz offensichtlich in unserer Hochleistungsgesellschaft doch noch was zählt. Ermutigung hat jedenfalls immer etwas Aufbauendes. Jemanden ermutigen heißt, ihn zu unterstützen, aufzumuntern, zu bestärken, Hoffnung zu geben. Wer andere wirklich ermutigen will, der muss natürlich auch einen guten Grund dazu haben. Jede Ermutigung, davon bin ich überzeugt, braucht ermutigende Fakten. Fakten, die dem Mutlosen Mut machen, indem er sie für sich selbst entdeckt oder wieder neu entdeckt. Wieso ist aber Ermutigung ein typisch christlicher Wert? Weil die Botschaft Jesu zu jeder Zeit, ob in guten Zeiten oder in Krisenzeiten, selbst in den schlimmsten Zeiten Hoffnung macht. In der Bibel hängt Ermutigung auch sehr stark mit dem Begriff Trost zusammen. Wer andere tröstet, der kann das nicht tun, ohne einen Blick zu haben, der über die akute Not hinausreicht. So hat Gott selbst immer schon Menschen ermutigt, mit zukünftigen Verheißungen für sein Volk Israel. Verheißungen, die keine leeren Versprechungen waren, sondern die in Erfüllung gegangen sind oder noch in Erfüllung gehen. Wir Menschen brauchen diese Ermutigung, weil wir auf uns allein gestellt viel zu kurzsichtig wären. In der Bibel werden uns viele Gründe für Entmutigung genannt. Ursachen, die sich bis heute im Prinzip eigentlich nicht geändert haben. Immer ist der Grund für Mutlosigkeit eine Art Bedrohung, etwas, das uns etwas nehmen will, wie zum Beispiel die Lebensfreude, die Gesundheit, den Frieden oder das Leben selbst. Häufig ist der Krieg oder die Feindschaft unter Menschen ein Grund, um mutlos zu werden, vor allem dann, wenn man einem haushoch überlegenen Feind gegenübersteht und ihm schutzlos ausgeliefert ist. Ich erinnere mich da natürlich sofort an den großen Kämpfer Goliath, den Kämpfer der Philister, der eine gewaltige Erscheinung war, gleichzeitig auch noch mit überlegener Waffentechnik ausgestattet war. Der ließ selbst den König Israels mutlos werden, bis es schließlich einer wagt, dagegen zu halten, David, der Hirtenjunge, den Gott selbst dazu ermutigt hatte und ihn auch dazu befähigt, diesem Feind standzuhalten. Der Feind, der uns zurzeit bedrängt, ist glücklicherweise kein militärischer. Trotzdem ist er nur dem Anschein nach winzig. Erst schien er weit weg, schien eher harmlos. Und wir, vor allem in Deutschland, wir haben gedacht, wenn das Virus zu uns kommt, wir werden ihm mit unserem tollen Gesundheitssystem schon gewachsen sein. Und jetzt, nur nach wenigen Wochen, da müssen wir uns eingestehen, der unterschätzte Feind entpuppt sich so langsam als Goliath. Ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr, ich zumindest habe das persönlich nie erlebt, eine Situation, die wir so wenig unter Kontrolle hatten. Schon lange waren wir nicht mehr so in die Defensive gedrängt. Und auf einmal zählt wieder das Bedürfnis nach Schutz mehr als Spaß, mehr als wirtschaftlicher Erfolg und sogar mehr als Bildung. Alle Schulen geschlossen, keine Gottesdienste mehr. Wer hätte das vor wenigen Wochen noch gedacht? Und jetzt nehmen wir fast widerspruchslos in Kauf, was wir freiwillig nie getan hätten, sehr drastische Einschränkungen unserer Aktivität und unserer Freiheit. Wir riskieren sogar den wirtschaftlichen Zusammenbruch aus Angst vor einer in der Tat unberechenbaren Seuche. Wir sind mit dem Abwägen der Folgen dieser Krise sowieso komplett überfordert. Unsere Politiker müssen gerade Entscheidungen fällen, die ich persönlich nicht treffen möchte. Alles kann gerade falsch sein, übertrieben oder auch zu lasch. Es kann aber auch genau richtig sein. Bloß weiß das niemand so wirklich. Es ist auch jetzt schon sicher, dass hinterher das Gemecker einsetzen wird, weil man natürlich schlauer ist als momentan. Und das alles lastet schwer auf unseren Politikern. Für sie sollten wir jetzt in dieser Situation besonders beten. Aber auch für uns persönlich, in unseren Familien, in den Firmen und in unseren Gemeinden, will uns die zunehmende Last der Verantwortung den Mut nehmen. Wir können ja da auch ganz persönlich kaum die Folgen unserer Entscheidungen abschätzen. Im Großen wie im Kleinen. Ich frage mich, bin ich vielleicht selbst ein Ansteckungsrisiko für andere? Soll ich mich testen lassen oder macht das bloß unnötigen Stress? Und wenn es schlimmer kommt, was kann ich tun, wenn Oma und Opa ins Krankenhaus müssen, aber es gibt keinen Platz mehr für sie? Wie soll ich mich dann verhalten? Was kann ich tun? Oder soll ich mich sicherheitshalber jetzt schon mal nach einer neuen Arbeit umsehen? Alternativ, was habe ich für Möglichkeiten? Ich kann maximale Opfer bringen, dass mein Arbeitgeber durchhält, aber wer weiß wie lange. Die ganze Lage verunsichert uns total. Sie stellt unser bisheriges Lebenskonzept völlig in Frage und sie macht je länger, je mehr auch mutlos. Da ist die ganz wichtige Frage, was kann mir in dieser Situation Mut machen? Manche versuchen es mit Statistiken. Ich starre da auch jeden Tag drauf, wird die Kurve endlich flacher? Immerhin steigt sie ja nicht mehr exponentiell an, sondern linear, das macht ein bisschen Mut. Die Angst vor einer ungewissen Zukunft wächst weltweit weiter. Natürlich auch deshalb, weil wir inzwischen in einer sehr globalisierten Gesellschaft leben und funktionieren. Da können wir nicht mehr sagen, das ist weit weg, das betrifft uns nicht. Trotz kleiner Ermutigungen hier und da. Die ersten aber auch unter uns müssen kurz arbeiten oder werden sogar arbeitslos. Und andere kommen durch die Mehrfachbelastungen an ihre körperlichen und auch psychischen Grenzen. Du musst jetzt Homeschooling machen, vielleicht mit 4, 5 Kindern gleichzeitig. Dazu noch Homeoffice. Oder du arbeitest in Schicht, kommst nach Hause und bist dann für die Kinder da. Dazu kommt dann noch das Betreuungsverbot durch die Alten, die bisher noch aushelfen konnten. Um ganz zu schweigen von den Leuten, die im Moment in der Pflege beschäftigt sind, den Ärzten im Dauereinsatz, die zu Hause ja auch ihre Familien haben. Angst ist in so einer Lage völlig normal und verständlich. Sie kann aber auch was Gutes bewirken. Sie kann wachrütteln, dort wo es nötig ist, und kann uns zur Besinnung bringen und zum Umdenken zwingen. Ja, sie kann sogar hier und da ganz ungeahnte Kräfte mobilisieren. Aber Mut machen, das kann sie nicht. Wenn uns jetzt Corona ernüchtert und nachdenklich stimmt, dann ist das gut so. Aber nachdenklich vor allen Dingen auch, was Gott betrifft. Den hat man vielleicht bisher so ein bisschen aus seinem Leben ausgeblendet, vor allem aus dem Alltag. Da läuft es ja immer, wie gewohnt. Und mancher Skeptiker fragt sich gerade, helfen Gebete vielleicht doch? Beten ist definitiv eine gute Entscheidung. Aber nicht dann, wenn man sie bloß zum Symbol der Solidarität und Mitmenschlichkeit degradiert. Sie ist nur dann eine gute Entscheidung, wenn sie wirklich an Gott gerichtet sind, diese Gebete. Gebete, die dann etwas bewirken können. Also nur Mut, selbst das zaghafteste Gebet wird zu einer guten Wendung in deinem Leben werden, wenn es ernst gemeint ist. Weil du dabei nicht mehr auf deine eigene, sondern auf Gottes Kraft setzt. Und das gilt auch gerade in Bezug auf die gegenwärtige Krise. Sehen wir die doch mal positiv als eine Ermutigung dazu, nicht einfach alles beim Alten zu lassen. Mir kommt die Zeit gerade so vor, als hätte Gott uns ganz gezielt die Bremse reingehauen. Einerseits als Schuss vor den Bug unserer Überheblichkeit und Selbstsicherheit, ganz ähnlich wie er es damals beim Turmbau zu Babel getan hat. Andererseits aber auch als Bremse für unsere Geschäftigkeit, mit der wir sonst so leicht die ernsteren Lebensfragen auch überspielen konnten. Ist die wichtigste Frage wirklich, ob ich genügend Klopapier zu Hause habe oder Trockenhefe gebunkert? Das ist doch nicht wirklich relevant. Nicht mal die Frage, ob ich gesund bleibe oder meinen Job behalte, ist jetzt entscheidend, sondern es ist die Frage, was ermutigt mich, trotz Einschränkungen und Unsicherheiten fröhlich in die Zukunft zu schauen? Wer gibt mir dabei den entscheidenden Halt? Was lässt mich hoffen? Selbst wenn meine besten Pläne zukünftig in die Hose gehen könnten. Auf welcher Grundlage kann ich selbst andere Menschen ermutigen und zu was überhaupt? Wer gibt mir die Kraft zu lieben und zu helfen, wenn es mir selbst gerade schlechter geht? In der Bibel finden wir dazu jede Menge guter Gedanken, Gedanken von Gott für uns, ermutigende Gedanken. Und wir finden sie vor allen Dingen bei dem, der am besten über unseren begrenzten menschlichen Horizont hinausblicken kann. Jesus. Für mich ist er der größte Mutmacher aller Zeiten. Er weiß, wie es ist, mächtiger Gott zu sein, und er weiß gleichzeitig, wie es sich anfühlt, ein verletzlicher Mensch zu sein. Jesus kennt sich mit Krankheit, Leid und Tod bestens aus, und er hat sicher Schlimmeres erlebt als Corona. Den Tod am Kreuz, wegen uns und für uns. Und er ist mitten reingegangen in das Leid und Elend dieser Welt, um uns zu retten. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns endgültig zu retten, nicht nur vorläufig vor einer Krankheit zu bewahren. Er will uns dorthin bringen, wo wir hingehören, zu unserem himmlischen Vater. dort, wo das Leben ist. Und deswegen ist Jesus der Richtige, wenn ich mit meiner Angst und Sorge nicht mehr weiß, wohin. Er wird meine Seele heilen. An ihm führt in Sachen Ermutigung kein Weg vorbei. Jesus wird alle ermutigen, die ihm vertrauen. Und weil er das tut, sind auch wir in unserer Gemeinde und darüber hinaus motiviert, uns gegenseitig zu ermutigen. Wie können wir das jetzt tun? Mit was, mit welchen Inhalten sprechen wir Mutlosen Mut zu? Und das lernen wir wieder ganz direkt am besten von Jesus. Schauen wir mal genauer hin, wie er in seiner größten Krise gehandelt hat, kurz vor seiner Hinrichtung, kurz vor seiner qualvollen Kreuzigung, wie er da seinem Jünger noch ermutigt hat, in einer scheinbar aussichtslosen Lage für alle. Im Johannesevangelium wird uns ausführlich darüber berichtet, in den Kapiteln 14 bis 16. Es sind 5 Punkte der Ermutigung, die mir da aufgefallen sind. 5 Punkte, mit denen Jesus auch dir und mir Mut machen will, Mut machen kann, auch in der gegenwärtigen Krise. Der erste Ermutigungspunkt bei ihm ist: Jesus lässt dich nicht allein. Das sagt er seinen Jüngern so, ich lese mal aus Johannes 14, die Verse 1 und 3, auch Vers 16, folgende steht noch was dazu. Da sagt Jesus: erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Ich werde, und er meint damit nach seiner Auferstehung, zurückkommen und euch einmal zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist für mich Ermutigung pur, wenn ich weiß, dass Jesus will, dass ich da bin, wo er ist, ganz nah bei ihm. Das ist seine Absicht. Und zwar nicht nur jetzt, sondern ewig, bis über den Tod hinaus. Und dann ist mir doch auch klar, dass ich selbst in der krassesten Isolation während der Corona-Krise nie allein sein kann. Und was noch wichtiger ist, nicht mal in meiner Todesstunde werde ich allein sein müssen, wenn er bei mir ist. Dass Jesus selbst die Gemeinschaft mit mir sucht und sich darüber freut, das ermutigt mich. Es ermutigt dazu, selbst die Initiative zu ergreifen und genauso wie Jesus auf die Menschen zuging, auch selbst die Gemeinschaft mit anderen zu suchen. Nur das ist ja gerade im Moment das praktische Problem. Wie geht das, wenn wir alle isoliert sind? Ich finde es da toll, wenn ich auf Paulus schaue. Paulus hat seine tollsten Briefe direkt aus dem Knast geschrieben oder aus dem Hausarrest. Und da wird mir klar, Gottes Wort kennt an dieser Stelle keine Begrenzung der Wirkungsmacht. Und was haben wir für Möglichkeiten? Wir können auch mal wieder einen Brief schreiben. Es geht aber jetzt ganz viel auch per Telefon und Internet. Entscheidend ist die Initiative, dass wir die ergreifen, dass wir mutig auf andere zugehen. Das ist ein Liebeszeichen unter uns in einer Zeit der räumlichen Trennung. Ein zweiter Ermutigungspunkt: Jesus gibt Sicherheit. Jesus eiert nicht rum mit seinen Aussagen. Er stellt Dinge ganz klar und ohne Zweifel fest. In Johannes 14, Vers 6 beseitigt er zum Beispiel die Zweifel seines Jüngers Thomas, indem er ihm sagt: ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Für manche klingt das heute viel zu radikal. Aber überleg doch mal, wenn dir Gott selbst mit Jesus den Rettungsring zuwirft für dein Leben und dich sozusagen an der Leine seines Geistes hält und zu sich zieht, dann ist es einfach sinnlos, sich auf andere Weise retten zu wollen. Dann wirst du nur kurz über Wasser bleiben können und am Ende doch untergehen. Jesus erklärt seinen Jüngern gleich auch noch, wie diese Verbindung zu ihm dauerhaft stabil bleiben kann. Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Sein Heiliger Geist verbindet uns mit ihm auch dann, wenn er für uns nicht sichtbar da ist. Und da sagt er auch seinen Jüngern schon: der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Ein dritter Ermutigungspunkt: Jesus gibt Kraft zum Handeln. In Johannes 14, einige Verse später, 12 und 13, sagt er: Ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. Also wenn das mal keinen Mut macht. Wir dürfen tun, was Jesus tun würde. Und was er tun würde, das erfahren wir durch seine Worte. An die erinnert uns wieder der Heilige Geist. Letztlich müssen wir uns gar nicht persönlich so megamäßig anstrengen, sondern Gott sorgt selbst dafür, dass wir die Kraft dazu bekommen, mutige Schritte zu gehen. Und um herauszufinden, was Jesus tun würde, da kommen wir nicht drum herum, die Bibel zu lesen. Also falls ihr im Moment mehr Zeit habt als sonst, dann nutzt sie unbedingt, um auch in der Bibel zu lesen. Und dann darf ich sogar Jesus um Kraft bitten, die mir selbst gerade fehlt. Er sorgt dafür, dass das, was ich dann in seinem Sinne für andere tue, nicht vergeblich ist. Jedes freundliche Wort, jede ermutigende WhatsApp, jedes Telefonat mit Einsamen und auch jede gute Idee, wie sie vor allem jetzt gerade viele haben, auch was man mit dem Internet so alles anstellen kann. Das ist super, das segnet Jesus. Ich bin gerade ganz schwer begeistert von dem, was in der Jugend läuft, dass sie sich permanent unterschiedliche Berichte schicken per WhatsApp, was sie so täglich erleben und sich ja gegenseitig auch miteinander verbinden und teilhaben lassen an dem, was sie täglich so in ihrem Alltag beschäftigt. Eine ganz klasse Idee. Jede Einkaufshilfe für Alte und auch jeder Verzicht zugunsten anderer, das wird Jesus segnen. Ein vierter Ermutigungspunkt: Jesus verwandelt das Leid in Freude. Johannes 16, Vers 20 bis 22 sagt er: Ich versichere euch, ihr werdet traurig sein. Doch ich sage euch, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, leidet sie Angst und Schmerzen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr daran, was sie ausgestanden hat, und ist nur noch glücklich, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So wird es auch mit euch sein. Jetzt seid ihr voll Angst und Trauer. Aus Vers 20 noch: Selbst wenn sich die Welt um euch herum freut. Aber ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. Jesus ermutigt durch seinen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Und wie es so seine Art ist, hat er ein super Beispiel, ein total starkes Bild von der schwangeren Frau, die auf die Geburt ihres Kindes wartet. Und es bewegt mich jedes Mal, wie die Vorfreude auf das neugeborene Baby werdenden Müttern Mut macht. Mut zur Geburt und auch Kraft gibt, diese Geburtsschmerzen auszuhalten. Es ist verblüffend, wie wenig diese Schmerzen anschließend nach der Geburt ein Thema sind bei den Müttern. Ich glaube, wenn wir Männer Kinder kriegen würden und könnten, da würden wir wahrscheinlich noch jahrelang anschließend rumjammern, wie schlimm es uns dabei erging. Aber so wie die Frau vor der Geburt, so stehen wir jetzt vielleicht vor dem Höhepunkt einer Weltgesundheits- und sogar auch einer Weltwirtschaftskrise. Das aber mit dem Wissen, dass Jesus am Ende etwas Gutes daraus machen wird für jeden, für alle, die das persönlich vertrauensvoll von ihm erwarten. So wie eine schwangere Frau ihr Kind, an dessen Geburt sie nicht zweifelt. Ein letzter Ermutigungspunkt: Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt habt ihr Angst und man wird euch hart zusetzen. Aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Und darin gipfelt die Ermutigung Jesu. Er bestreitet die Angst überhaupt nicht, die uns auch trifft. Er hatte sie ja selbst vor seiner Festnahme und Kreuzigung. Doch Jesus weiß, dass keine Macht der Welt, Nicht mal der Tod entmutigen kann, wenn Gott selbst das neue Leben schenkt. Und darauf läuft bei Jesus alles hinaus. Er will in unserem Leben nicht in erster Linie Viren bekämpfen, sondern die Seuche unserer Gottestrennung ausrotten. Deshalb hake die ganze Lage jetzt nicht einfach irgendwann als irrelevant für dich ab. Sehe sie als ein Weckruf. Schalte nicht wieder in den gewohnten Modus der Betriebsamkeit, wenn sich die Krise wieder entschärft, sondern lass sie jetzt zum Neuanfang werden. Wag den Sprung in Gottes Hände und geh mit ganz neuem Mut in die Zukunft. Egal wie dunkel sie im Moment scheinen mag, Jesus wird etwas Helles daraus machen und dich innerlich zur Ruhe bringen. Sein Friede beendet jede Mutlosigkeit und auch jede Tatenlosigkeit. Deshalb sei gespannt, welche guten Gedanken dir jetzt in dieser Krisenzeit noch geschenkt werden, mit denen du wieder andere ermutigen kannst. Amen. Ich möchte euch noch den Segen zusprechen aus dem Philipperbrief, wo Paulus schreibt: Das ist meine Bitte an Gott. Er segne uns, indem er die Liebe unter uns, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag.